Live aus dem Bundestag, der Politik-Podcast mit Philipp Grefe, das bin ich. Und heute sitze ich hier im Bundestag mit jemandem, der überhaupt nichts mit Politik zu tun hat, zumindest auf den ersten Blick. Und zwar ist bei mir der Marvin, 34 Jahre alt, und du bist Berlin-Neuköllner und Leipziger, ne?
Ich bin alles genau in Berlin-Neukölln geboren, arbeite manchmal in Halle, manchmal in Leipzig und bin am allerliebsten hier in Berlin und sehr gerne bei dir. Du hast mir heute eine Fritz-Cola spendiert, habe ich mich sehr drüber gefreut.
Und ich durfte in deinem Podcast auftreten, der heißt Reality Check, kommt von 89.0 RTL. Und wer mich ein bisschen kennt, der weiß, ich höre ja alle Radiosender, bei denen ich früher mal selbst gearbeitet habe.
Dazu kann ich erstmal nichts sagen, aber das ist interessant, Philipp. Es ehrt mich sehr. 89.0 RTL, großer Sender. Wir sind so, wenn die Luft gut und klar ist, in 5 Bundesländern zu hören. Und da habe ich eine monatliche Sendung, die eben Reality Check heißt und die es auch als Podcast gibt. Und da haben wir uns heute getroffen. Und ich habe einfach mal ganz naiv und blöd gefragt, was arbeitest du denn hier eigentlich in diesem Bundestag, von dem immer alle reden? Genau.
Genau, und diesen Podcast kann man sich anhören, da geht's dann um meine Arbeit und meine Wenigkeit. Jetzt will ich quasi so ein Counter-Interview führen, weil ich will wissen, wie die Politik, diese, ja, kann man sagen, Berliner Blase bei den Menschen da draußen, bei den normalen Menschen ankommt. Wie sieht's aus? Wie nimmst du die Politik wahr?
Ich habe tatsächlich mal überlegt, wie beschäftigt man sich mit Politik beruflich erstmal. Das ist so der erste Kontakt, also auf Arbeit. Und ich arbeite jetzt nun für ein Format, das eher sich auf Entertainment und Storytelling konzentriert. Und da findet Politik immer nur so nebenbei mal eine ganz kurze Erwähnung nebenbei in den Nachrichten statt oder so, in den News, die wir stündlich machen. Und nebenbei läuft NTV, das ist so meine Berührung, also ohne Ton natürlich im Studio. Das ist so meine Berührung mit Politik, das ist so, man sieht die Bilder, man sieht viel aus dem Bundestag, man kennt viele Gesichter. Ich gucke sehr gerne Hart, aber fair, also höre es als Podcast tatsächlich viel lieber, als dass ich es gucke. Das ist so meine Berührung mit Politik, muss ich gestehen, also gar nicht so intensiv, oder? Klingt ein bisschen traurig eigentlich, oder? Was würdest du sagen?
Also ich bin ja der Meinung, dass man sich mit Politik auch nicht beschäftigen darf oder eben nur am Rande. Man muss da jetzt keine riesen Einblicke in die Thematik haben. Aber man bekommt ja mit, dass Politiker oder politische Arbeit grundsätzlich so in den letzten Jahren so unter Beschuss geriet. Und da unterhalte ich mich natürlich gerne mit Leuten von außen, die vielleicht manchmal auch was zu kritisieren, zu meckern haben. Ja, gibt es irgendein Thema, wo du sagst, richtig gut gemacht oder richtig schlecht gemacht?
Weiß ich nicht, aber ich glaube, wir so sind halt Menschen, wir brechen das eher so dann auf unseren Kreis. Also was bedeutet Politik für mich dann privat? Auf unseren Kreis runter. Mir ist zum Beispiel wichtig, dass ich mir eine Wohnung suchen kann in Berlin, die weniger als 1.000 Euro kostet. Das ist ja gar nicht mehr möglich. Da fange ich dann so an, politisch zu denken und mich zu informieren, welche Partei kümmert sich denn zum Beispiel darum. LGBT-Politik finde ich zum Beispiel wichtig, weil es mir privat ein Anliegen ist. Aber das ist für mich irgendwie nicht so Politik, sondern das hat für mich was mit Engagement dann eher zu tun, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Welcher Politiker da wer oder wo was sagt, das tue ich gar nicht so intensiv.
Das heißt, du bist weniger auf diese Konflikte aus, beobachtest weniger, sondern sagst eher, Thema ist mir wichtig, da muss was passieren und ich nehme an, dass du auch willst, dass da schnell etwas passiert, ne?
Richtig, und dann versucht man sich eher dann so ein bisschen grob an den Parteien zu orientieren, weil irgendwas sollte man ja im besten Fall wählen. Europawahl ist ein Thema, die nächste Bundestagswahl, also ja, ich wähle auch und versuche mir dann mithilfe des Wahlomats einen Überblick zu verschaffen, wer geht so ungefähr in meine Richtung, wer hat ungefähr meine Tendenz, so Grundfragen, die Gesellschaft betreffen, wie wir miteinander in der Gesellschaft umgehen sollten. Und dann wähle ich dann eher auch immer dieselbe Partei, die für mich in die Richtung tendenziell geht. So, was dann einzelne Entscheidungen und wer in welchen Ausschüssen wie was und agiert wird, da bin ich total raus.
Bist du denn der Meinung, dass die Gesellschaft grundsätzlich politischer geworden ist oder noch politischer werden müsste, um zum Beispiel solche Sachen wie Populisten, Klammern Trump oder vielleicht auch den Brexit zu vermeiden?
Ach, ich finde es ja eine ganz schöne Zeit, weil jetzt glauben ja alle, sie dürften alles machen im Internet. Man sieht relativ schnell, ob es nun immer echte Leute sind oder nicht, weiß ich nicht. Aber man sieht relativ schnell, wo Leute stehen. Das finde ich erstmal grundsätzlich gut, weil wir ja dann auch darüber ins Gespräch kommen und sagen, warum stört dich das jetzt, dass in unserer Straße ein Flüchtlingsheim aufgemacht hat? Ich finde das ganz interessant. Also Leute haben Bock, ihre Meinung zu sagen. Leute gießen auch viel Dreck ins Internet rein. Da muss man immer gucken, wie man darauf reagiert. Das ist ja auch so deine tägliche Arbeit. Deswegen fand ich das sehr spannend, dir heute zu begegnen, dass du zum Beispiel sagst, ja, jetzt auf Mails von Menschen, die irgendwie sagen, ihr Vaterlandsverräter, antwortet ihr jetzt erstmal eher nicht. Nee. Tendenziell. Aber es ist grundsätzlich so eine Zeit, wo Leute schnell ihre Meinung äußern. Und was war die Eingangsfrage? Ich rede einfach mal weiter, weil ich das Beispiel mit dem Flüchtlingsheim zum Beispiel sehr interessant fand. Jeder hat irgendeine Meinung zu etwas. Und dann sagte mir mein Nachbar doch tatsächlich neulich, naja, aber dass das Flüchtlingsheim da bei uns in der Straße aufgemacht hat, das finde ich aber nicht so gut. Und dann begann ein Gespräch. Warum? Woher kommt das? Was sind da für Ängste, Sorgen, Nöte? Ich finde das schon wichtig, also da dann ins Gespräch zu kommen.
Ist es so, dass du bei solchen Themen oder auch anderen Themen eher in Gespräche gerätst oder Gespräche führst, die, ja, sagen wir mal, sachlich geführt werden? Oder artet es aus in so eine Polarisierung, wo man sagt, also wer gegen ein Flüchtlingsheim ist, ist automatisch irgendwie falsch gepolt oder umgekehrt, wer nur Flüchtlinge beklatscht, ist irgendwie blöder Gutmensch? Oder ist es in deinem Fall, in deiner Welt eher ausgewogen und sachlich?
Naja, in meiner Filterblase, mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe, Freunde, Familie, Menschen, die einem nahestehen, ist das natürlich eher sachlich, beziehungsweise haben wir alle so dieselbe Meinung, das ist ja klar. Aber was ich zum Beispiel auch in der täglichen Arbeit erlebe, weil ich ja auch eine tägliche Nachmittagssendung für 89.0 RTL mache, da sage ich auch schon ganz klar, was ich von der AfD halte. Das ist im Übrigen nicht mit dem Sender abgesprochen. Da wurde auch oft überlegt, kannst du das denn jetzt so sagen, weil manche unserer Hörer ja vielleicht auch AfD wählen. Und da habe ich ganz klar mit dem Sender dann abgestimmt, das ist aber meine Meinung und da gibt es Punkte, die ich absolut beschissen und scheiße finde. Und da wir ein Format machen, wo ich quasi kein Ansager bin, sondern ein Mensch mit Gefühlen und einer Meinung sein soll, gehört das auch zu meinem Leben dazu, dass ich sage, dass ich das scheiße finde, was die AfD in diesen und diesen Punkten macht. Oder ist für mich auch politisch zu sagen, Homo-Ehe, ja, damals. Mhm. Das habe ich im Radio ganz klar gesagt. Warum? Und dann rufen auch Leute an, die sagen, warum findest du das gut? Das ist doch aber scheiße. Und dann kriege ich Anrufe aus Salzgitter, wo Leute sagen, du immer mit deiner Pro-Flüchtlingsmeinung. Hier in Salzgitter hat sich alles für uns verändert, seitdem die Flüchtlinge da sind. Ist ja Quatsch, wissen wir ja. Wir haben ja mittlerweile verstanden, dass es nur ein Gefühl ist oder oftmals nur Gefühle sind und gar keine Tatsachen. Aber das ist dann so, das ist dann schon auch emotional, auch gerade in diesem beruflichen Kontext, ja.
Stell dir vor, dir gegenüber würde jetzt eine prominente Politikerin sitzen oder ein prominenter Politiker. Wir wissen natürlich auch aus meinem Podcast, es macht nicht immer nur eine Person oder ein kleiner Kreis von Politikern Politik, sondern es machen ganz viele Abgeordnete die Arbeit in den Landtagen, in den Kreistagen, in den Bezirken. Aber stell dir mal vor, hier säße ein Politpromi. Was wäre deine Frage an sie oder an ihn?
Das weiß ich gar nicht. Ich habe mir nur heute gedacht, ich fände es wahnsinnig spannend, mit Alice Weidel mal einen Kaffee trinken zu gehen. Ich finde ihre Partei schrecklich. Ich kenne sie als Mensch aber gar nicht. Ja. Und würde mich tatsächlich, da müsste ich mir noch 2-3 Fragen mal vorbereiten. Das finde ich aber mal eine spannende Begegnung zum Beispiel. Wie fühlt sich das an? Deswegen habe ich dich ja auch total naiv vorhin im Reality-Check gefragt. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man irgendwie Alice Weidel über den Weg läuft?
Tatsächlich ein merkwürdiges, wobei unsere Begegnung war ja nicht ganz so klassisch. Ich bin im Reichstag aus Versehen auf die Damentoilette gegangen und da kam sie mir entgegen und daraufhin war es unangenehm, jetzt gar nicht, weil sie von der AfD ist, sondern weil ich gemerkt habe, falsches Klo. Marvin, ich danke dir für das Gespräch.
Ich habe jetzt deine letzte Frage nicht beantwortet und habe es so im Politikersprech gemacht, einfach auf mich gezogen und einfach ein anderes Thema eingefädelt. Hast du es gemerkt? Klassischer Moderatorentrick.
Überhaupt nicht. Und ich dachte so, ach, coole Abmoderation. Super.
Wenn Radioleute aufeinandertreffen, Freunde, es ist einfach nur schön.
Aber trotzdem danke, dass du hier mich interviewt hast. Ich habe mich ganz so gefreut, dass du jetzt noch Zeit hattest, meine Fragen zu beantworten. Und man sieht sich und vor allem man hört sich. Wie heißt dein Podcast? Wo findet man ihn?
Wo dann auch ein gewisser Philipp Grefe auftaucht. Ja. Die Sendung heißt Reality Check, ist derzeit auf iTunes auffindbar. Ich glaube, wir sind mindestens in den Top 2000 in den Apple-Charts. Yes.
Toll, davon gehe ich fest aus. Ich habe noch nicht geschaut, aber ich denke auf jeden Fall.
Zum Nachhören auch auf 890rtl.de. Und auf Instagram kann man mir auch gerne schreiben, da heiße ich Marvin Jetzt.
Und jetzt darf ich mit zwei coolen Podcastern aus Berlin sprechen. Bei mir sind Felix und Kurt, und zwar vom Podcast Floskelalarm. Mal ganz kurzer Werbeblock. Was passiert denn in eurem Podcast? Weil gerade durfte ich ja in eurem Podcast was sagen. Jetzt seid ihr bei mir zu Gast.
Richtig, genau. Und du bist in unserem Podcast gewesen, weil du ein politischer Kommunikator bist. Also ja. In unserem Podcast geht's um politische Kommunikation. Wir wollen also den Leuten, die sonst nicht so im Politik-Business drinstecken oder noch nicht so tief mit der Materie vertraut sind, erstmal einen Überblick darüber geben, was geht gerade in der politischen Landschaft kommunikativ vor. Wir sind also kein reines Nachrichtenblog oder sowas, sondern wir fokussieren uns so auf die Kommunikation und die Aspekte und wollen die mal ein bisschen näher beleuchten und auch schauen, warum sprechen Leute in der Politik so und nicht anders.
Felix, vielleicht erzählst du uns mal, was gibt es denn so für Floskeln in der Politik, die dir oder euch besonders auffallen?
Ja, da gibt's viele. Also wir wollen es ja so ein bisschen entlarven. Es geht auch manchmal gar nicht um diesen einen Satz. Also wir haben letztes Mal dieses Beispiel genommen, was ja hoch umstritten war von Thomas de Maizière. Ein Teil dieser Antwort würde sie verunsichern. Da denkt man, das ist eine Floskel, aber jetzt haben wir gelesen in seinem Buch, dass das manchmal auch Gründe hat, warum man bestimmte Floskeln verwendet. Und wir wollen eigentlich auch manchmal ein Interview nehmen, das analysieren wir. Wir haben nicht nur negative Beispiele, sondern wir haben auch positive Beispiele, wie Leute gute kommunizieren. Und wir führen dann durch vier Rubriken, also was war eigentlich diese Woche los, auch Tweet der Woche, Gipfel der Woche und Querkopf der Woche so ein bisschen durch die Woche und machen so eine Art Infotainment.
Also ich finde es gut, dass ihr auch mal zeigt, wer gut kommuniziert. Kurt, wer ist denn deiner Meinung nach ein guter politischer Kommunikator oder vielleicht Kommunikatorin?
Also gute Kommunikatoren sind für mich alle, die Klartext sprechen, weil ich halt selbst ein Mensch bin, der es sehr mag, der, wenn Leute direkt sagen, was ihr Standpunkt ist. Ein Beispiel, auch wenn es schon ein bisschen ausgelutscht ist in Deutschland, Christian Lindner auf jeden Fall, der es auch gezielt macht natürlich, gezielt mal ein bisschen aneckt bei irgendeinem Thema, um da auch ein bisschen Publicity zu bekommen, aber der zumindest seinen Standpunkt klar äußert und auch nicht davor zurückschreckt, im Zweifelsfall mal jemanden zu korrigieren, wenn irgendwie völlig falsch rübergekommen ist, was er ursprünglich sagen wollte oder wenn er irgendwie völlig falsch aufgenommen wurde.
Und Felix, wer könnte denn seine politische Kommunikation verbessern? Hast du da vielleicht in Anführungsstrichen ein Negativbeispiel?
Da würde ich jetzt auch wieder sagen, es ist schwierig, da jemanden rauszunehmen. Ich will ja auch gar nicht mich auf persönliche Leute einschießen, aber ich glaube tatsächlich, dass wir gerade auf der Ebene der Minister viel optional oder viel Potenzial haben. Ich denke da sicherlich auch so an eine Svenja Schulz zum Beispiel. Dieses Beispiel haben wir im Podcast aufgenommen, die ja. Sich zum Beispiel zum Tempolimit nicht äußern würde. Aber ich möchte auch mal eine Lanze brechen für unsere Bundeskanzlerin, weil da wird ja auch mal gesagt, sie kann nicht gut kommunizieren, sie ist nicht rhetorisch geschickt. Und wir haben beobachtet, dass sie in den letzten Wochen gerade auf der Münchner Sicherheitskonferenz es wieder schafft, besser zu kommunizieren. Und ich habe zu kurz schon gesagt, vielleicht ist es auch einfach ein Grund, dass wir hartnäckig draufschauen und sie jetzt auch mal beflügelt fühlt, da ein bisschen Gas zu geben.
Ja, wer weiß, Angela Merkel gilt ja als jemand, die sich sehr viele Dinge anschaut, ohne dass die Leute mitbekommen. Sie soll ja zum Beispiel auch sich Tweets bei Twitter angucken, ohne dass sie einen eigenen Account hat. Sie soll sehr neugierig sein bei Dingen. Ich kann mir vorstellen, dass die auch mal euren Podcast hört, ohne dass ihr wisst, dass sie ihn abonniert hat.
Ja, das wäre natürlich sehr interessant und würde uns auch anspornen, mal ein bisschen näher einen Blick auf sie zu werfen. Ja, gut, also so eine große Reichweite haben wir noch nicht. Wir richten uns ja auch eigentlich erstmal an die Leute, die nicht so in der Politik drin sind, ne? Also an Leute, die einfach nur politisch interessiert sind. Aber wenn der ein oder andere Politiker sich mal so einen unverstellten Blick seiner potenziellen Zielgruppe verschaffen möchte, ist er natürlich herzlich eingeladen, auch bei uns reinzuhören.
Ne? Jetzt haben wir hier schon am Tisch ein bisschen off the record über Politik diskutiert. Felix, wir waren da durchaus in einer hitzigen Debatte vertieft, ob unsere Politik so zukunftsorientiert ist oder eher nach hinten schaut. Also ich bin ja der Meinung, wir haben schon ein ganz vernünftiges politisches System, aber du sagst, uns fehlt hier und da Mut.
Ja, Zukunft wird aus Mut gemacht. Das war, glaube ich, mal so ein Spruch von den Grünen. Ja. Also ich hoffe, du verzeihst mir das. Nein, ich glaube schon, dass hier unser politisches System durchaus wichtig ist, auch um eine Grundstabilität zu geben. Aber ich sage immer ganz gerne, wir haben zu viele Menschen, die dieses Land zurzeit verwalten und brauchen mehr Leute, die tatsächlich gestalten. Und was meine ich mit gestalten? Da geht es natürlich um Zukunftsthemen wie eine digitale Infrastruktur, um große Themen, Netzausbau. Es geht aber eben auch darum, was mir sehr am Herzen liegt, um Bildung. Politische Themen, also auch die Leute fit zu machen für die Zukunft. Und da brauchen wir einen Ruck. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt echt wieder in eine Phase kommen, wo wieder mehr angepackt wird. Und ich vermute tatsächlich, dass es mit der Großen Koalition so nicht möglich ist.
Na, da lassen wir uns mal überraschen. Diese Frage habe ich vorhin auch dem Marvin von 89.0 RTL gestellt. Ich frage auch euch, wenn jetzt hier ein sehr prominenter Politiker sitzen würde, was wäre so die Frage an ihn oder an Sie?
Kurt. Was er manchmal gerne sagen würde, öffentlich zu bestimmten Themen, was er aber nicht sagen kann, weil er einfach aus taktischen Gründen sich zurückhalten muss oder eine bestimmte Strategie auch, eine bestimmte Strategie durch seine Partei gebunden ist.
Ich würde mich da auch wieder an eine Zukunftsvision kümmern. Also wenn ich jemanden hätte, der hier vor mir sitzen würde, vielleicht aus dem Ministerium, also im konkreten Themenzustand, dann würde ich gerne mal wissen, was seine Vision für die nächsten 5 bis 10 Jahre ist, in 2 bis 3 Sätzen zu definieren, wie er sich das Leben, die Arbeit und die Gesellschaft vorstellt.
Eine Herausforderung für alle Politikerinnen und Politiker in Verantwortung. Sollte ich hier mal jemand in Anführungsstrichen Wichtiges vors Mikro bekommen, werde ich mal diese Fragen weiterleiten. Und ja, danke schön, dass ihr hier wart. Man findet euch bei
Apple Podcasts und Spotify. Ja. Da heißen wir Floskelalarm und natürlich auch auf unserer Webseite floskel-alarm.de.
Cool. Vielen Dank an Felix und Kurt von Floskelalarm. Das war es jetzt mit live aus dem Bundestag, auch von mir. Und wir sagen hier alle Tschüss. Tschüss.
Ciao. Tschüss.